So langsam ist es Zeit, den Schleier zu lüften. Und der Steffen hat mich gebeten, den Text schon mal zu lesen. Ich könnte mir vorstellen, dass den der eine oder andere schon kennt. Ist ein bisschen, sind 20 Verse und ich lese die mal vor. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne und der jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin, hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Der machte sich auf, ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was da sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er beantwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden.
Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich sehe viele vertraute Gesichter, aber auch ein paar, die ich nicht kenne. Das kann aber auch mein Gedächtnis liegen, aber nur zur Sicherheit. Also Steffen Schulte bin ich, gehört zu Neues Leben. Mein Vater und meine Eltern sind Wilfried und Dore Schulte. Und meine Schwägerin ist Elna Schulte. Das wollen oft Leute auch wissen. Also das sind so die familiären Beziehungen. Und ich bin Rektor vom Theologischen Seminar Rheinland, wo auch der Aaron seine Ausbildung gemacht hat. Und wem das interessiert, wir haben gerade sehr viel umgestellt, so dass man jetzt auch sehr gut berufsbegleitend oder berufsintegriert studieren kann und gar nicht mehr so einen abrupten Moment haben muss, um Theologie zu studieren. Aber wer dafür Interesse hat, kann sich gerne nachher an mich wenden. Es wurde schon gesagt, bekannte Geschichte. Ich wage es trotzdem mal, sie zu präsentieren, auch wenn ich weiß, dass die meisten hier sie wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört haben. Ein paar Mal in der Kindheit, ein paar Mal in der Sonntagsschule, in der Jungschar und an vielen anderen Stellen. Und ich möchte sie mit einer Frage in Zusammenhang bringen, diese Geschichte. Und zwar ist die Frage, was denkst du, denkt Gott, wenn er an dich denkt? Was denkst du, denkt Gott, wenn er an dich denkt? Oder was fühlt er? Vielleicht sagst du, das ist ein bisschen abhängig, wie die Tagesform so war. Als ich die Frage las in einem Buch, ging mir so als erstes durch den Kopf, ist okay, könnte aber besser sein. Also dass Gott so sagt, ja, ist okay, reicht, aber könnte auch mal besser sein. Behaltet die Frage im Hinterkopf, werden wir nochmal durch diese Geschichte durchgehen. Die Geschichte von drei Personen. Wir kennen sie meistens als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und das ist auch nicht verkehrt, denn er spielt eine wichtige Rolle, ist eine tragische Figur. Der Schwerpunkt eigentlich, wenn man sich die Gesamtsache anschaut, liegt eher beim älteren Bruder. Warum sage ich das? Kapitel 15, wo er steht, fängt an damit, dass die Pharisäer sich beschweren bei Jesus. Sie beschweren sich, dass er sich mit den falschen Leuten abhängt. Dass er bei den falschen Leuten mit denen zusammen ist, mit denen Tischgemeinschaft hat, was eine ganz starke Art war, seine Verbundenheit zu jemandem auszudrücken. Und dann erzählt er drei Gleichnisse auf Grundlage dieses Vorwurfs. Und das erste ist eine Geschichte von einem verlorenen Schaf. 100 Schafe, eins ging verloren. Dann kommt eine Geschichte, wo eine Frau 10 Münzen hatte und eine Münze geht verloren. Und dann kommt die Geschichte von dem Vater, der 2 Söhne hatte und einer ging verloren. Also man sieht hier eigentlich von 100 zu 10 zu einen. Gibt es so einen Fall, was zeigt eigentlich, baut alles auf diese auslösende Aussage auf, die die Pharisäer hatten. Und die Pharisäer widerspiegeln sich in dem älteren Bruder wieder, wie wir später sehen werden. 2 Brüder und ein unglaublicher Vater. Und die ganze Erzählung beginnt mit einer schlichten, aber verheerenden Frage. Vater, gib mir meinen Teil des Erbes. Und mit dieser Frage, die man vielleicht so, ja, wer weiß, vielleicht wollte er ein Haus kaufen oder sowas, die Preise stiegen, keine Ahnung, denkt man sich vielleicht nichts, aber das gab's nicht. Das gab es weder in der Kultur noch in irgendeiner anderen Kultur, soweit ich das weiß und wir es wissen. Und mit dieser einfachen Frage sagt er seinem Vater 3 Dinge. Ich kann nicht warten, bis du stirbst. Ich habe keine Lust, hier zu bleiben, um dich zu kümmern, wenn du älter wirst. Und ich habe kein Interesse daran, dass der Hof zusammenbleibt und erhalten wird. Und normalerweise hätte man jetzt gedacht, wenn man die Geschichte so hört, aha, jetzt passiert Folgendes, der Vater nimmt seinen Sohn an den Ohren, zieht ihn vor die Stadt, holt ein paar andere Leute und sie steinigen ihn. Wenn man denkt, naja, vielleicht ist er ein bisschen milder, dann lacht er das ab und schickt ihn aufs Feld arbeiten und vergisst das einfach. Das war, sag ich mal so, das Erwartungsspektrum, was die Leute hatten an die Reaktion jetzt. Und dann kommt halt das Unglaubliche, der Vater tut es. Der Vater geht hin und teilt das Erbe auf seine Söhne auf. Keine Steinigung, kein Verjagen. Und dann heißt es, in manchen Übersetzungen wird es klarer ausgedrückt, dass er alles sehr schnell verkaufte. Warum? Nicht, weil er unbedingt auch schnell weg wollte. Das war jetzt auch Erwerb. Damit wollte keiner was zu tun haben. Also wenn die Leute rausgefunden hätten, wie dieser Sohn an diese Besitzer jetzt gekommen ist, die er verkauft, hätten die gesagt, nee, jemand, der so mit seinem Vater umgeht, mit dem machen wir keine Geschäfte. Das ist so ein bisschen jetzt gerade, dass man sagt, ach, jetzt kann man günstig Öl in Russland kaufen, das machen wir mal. Also es war unmoralisch, jetzt damit ein Geschäft zu machen. Deshalb macht er es schnell, bevor die Sache so die Runde macht. Und dann kennen wir die Geschichte, er zieht ab in ferne Lande, hat eine Brause, hat eine große Party da mit vielen Leuten und dann, als das Geld weg ist, kommt auch die Wirtschaftskrise ins Land, eine Hungersnot und er hängt sich an eine Person des Landes. Also er klammert sich an den, der will ihn nicht haben, der klammert sich an den fest und der macht das, was man macht, wenn man jemanden weghaben will, der gibt einen Job, den er nicht aushalten kann. Ja, wir würden heute sagen, der wurde gemobbt. Also der wurde einfach einen Job gegeben und gesagt, das hält der im Leben nicht aus. Ja, wahrscheinlich hat er gar nicht damit gerechnet, dass er überhaupt annimmt, aber er nimmt den an in seiner Verzweiflung und dann sitzt er da bei den Schweinen. Und selbst wenn man jetzt sagt, naja, ich bin ja kein Jude und finde, dass ein Schwein nicht unrein ist, weiß man doch, auch wenn man sein Schweinesteak mag, bei den Schweinen zu sitzen ist nicht angenehm, um da zu sein. Also es war wirklich für ihn eine sehr, sehr abwertende, dreckige Situation und er hungerte. Es reichte trotzdem nicht, um ihn irgendwie satt zu kriegen und er beneidete die Schweine quasi um ihr Essen. Also er ist jetzt tatsächlich ganz unten angekommen. Und in diesem Moment erinnert er sich an eine Eigenschaft seines Vaters. Und es ist die Güte seines Vaters. Es ist die Güte seines Vaters, weil er sagt da, wie viel besser geht es selbst den Tagelöhnern bei meinem Vater? Wie viel besser? Und er übt quasi eine Rede, eine sehr gute Rede. Er sagt, Vater, ich habe gegen dich und den Himmel gesündigt. Also es ist sehr gut. Also er kennt an, dass diese Sünde, die er getan hat, sein Vater ist, wir können sagen, diese Sünde schreit zum Himmel. Sie ist eine Sünde gegen den menschlichen Vater, aber auch gegen Gott, den Vater. Durch das, was er getan hat, hat er gegen ihn, seinen leiblichen Vater, aber gegen den himmlischen Vater, gegen den Himmel gesündigt. Und dann sagt er weiter, ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden, mach mich zu einem deiner Tageslöhner. Das ist seine Rede. Und mit dieser Rede geht er los zurück in die Heimat. Und da wird nicht viel darüber beschrieben, aber man kann sich vorstellen, dass dieser Weg kein leichter war, dem er da ging. Also die Schritte, als er auch näher kam, wahrscheinlich hat er auch geübt, wie er das sagen wird, wo er die Betonungen setzen wird. Vielleicht ein paar Mal auch stehen geblieben und gesagt, soll ich wirklich, kann ich überhaupt nochmal dahin gehen? Werde ich nicht direkt verjagt werden? Wir kennen die Geschichte. Das Unglaubliche passiert. Als der Sohn nahe kommt, kommt der Vater und sieht ihn und läuft ihm entgegen. Dieses Laufen, auch untypisch. Ja? Die anderen laufen. Die wichtige Person läuft nicht. Die hat die Zeit. Ja? Er läuft ihm entgegen. Er schmeißt sich ihm um den Hals. Er küsst ihn. Er begegnet ihn auf Augenhöhe. Er sucht ihn. Also genau das Gegenteil, was er eigentlich erwartet hätte. Und dann beginnt er seine Rede. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Das sind die ersten beiden Teile. Die darf er sagen. Und dann unterbricht der Vater und er sagt, holt den Mantel, mach den sauber, gib dir den Ring. Er ist nicht wert, mein Sohn genannt zu werden. Und in dem Moment spricht er ihm den Status des Sohnes direkt wieder zu, als wäre nichts gewesen. Direkt ist er da. Und er stellt sich zu seinem Sohn. Wir müssen auch denken, die Dorfgemeinschaft ist entsetzt über den Sohn, aber auch über den Vater. Ja? Und er stellt sich jetzt zu seinem Sohn und sagt, das ist immer noch mein Sohn. Wenn ihr ein Problem mit ihm habt, habt ihr auch ein Problem mit mir. Was dachte der junge Sohn, denkt der Vater über ihn? Ich habe ihn enttäuscht, ich habe ihn verletzt, ich habe so viel verkehrt gemacht, ich verdiene keine zweite Chance. Er kann nur enttäuscht und frustriert sein, nur verletzt sein von mir. Und dann kommt er zum Vater und stellt fest, dass nichts von dem wahr war, dass sein Vater ihn einfach geliebt hatte. Und dann wechselt die Geschichte und der Fokus geht zu den Nächsten, den älteren Bruder. Der hört, dass da was los ist. Er geht nicht selbst hin, er schickt jemanden, der berichten soll. Und er ist voll Bitterkeit. Was dachte der ältere Bruder, denkt der Vater, wenn er ihn denkt? Ich bin besser als der andere. Ich habe mir seine Gunst verdient. Ich habe es mir verdient, dass ich Sachen habe und mir nehmen kann. Der Vater muss stolz auf mich sein, weil ich nicht so bin wie der andere, wie der Jüngere. Er glaubte, es verdienen zu müssen. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, hier sind zwei Söhne, die ihren Vater nicht kennen. Hätte der Junge seinen Vater gekannt, wäre er viel früher nach Hause gekommen, beziehungsweise hätte niemals nach Erbe gefragt. Und der Ältere wäre nicht so bitter. Er wirft ihm ja vor, nie habe ich etwas bekommen. Nie habe ich etwas bekommen. Ich habe hier gearbeitet und gearbeitet. Und der Vater sagt ihm dann, was eigentlich offensichtlich ist, alles, was ich habe, ist deins. Ich kann dir gar nicht mehr geben. Weil am Anfang der Geschichte teilt der Vater das Erbe auf. Er hat überhaupt nicht gewusst, welchen Reichtum und Großzügigkeit der Vater für ihn hatte. Er dachte, er müsste all die Sachen machen und war voll Bitterkeit, weil nichts seiner Dienste im Haus und Hof war wirklich für den Vater, aus Liebe, sondern es war alles, weil er dachte, er müsste es tun. Es war Gesetzlichkeit. Nicht, weil er den Vater liebte, nicht, weil er den Hof erhalten wollte, nicht aus einem tiefen Respekt vor dem Vater, sondern einfach dachte, nur wenn ich das tue, kann ich dann endlich die Sachen haben, die ich bekommen möchte. Und er geht raus zu ihm und sagt, Kind, die Realität ist, ich kann dir nicht mehr geben, als ich dir gegeben habe. Es ist alles deins. Zwei verlorene Kinder. Und beim Älteren merken wir, wir werden bitter, wenn wir Dinge tun müssen, die wir nicht wollen. Er ist verletzend zum Vater auch. Dein Sohn, nicht mein Bruder, dein Sohn. Er sagt auch, nie konnte ich mit meinen Freunden feiern. Das klingt jetzt nicht so schlimm für uns, weil wenn meine Tochter sagt, ich gehe jetzt mit meinen Freunden feiern oder irgendwas machen oder spielen, sage ich nicht, oh, warum lädst du mich nicht ein? Das ist in Ordnung. Aber in der damaligen Kultur war dieses so, dass ich habe meine Freunde und du hast deine Freunde, war eigentlich eher schon eine unfreundliche Aussage. Das Interessante an dieser Geschichte ist, zweimal sagt der Vater, dein Bruder war verloren, jetzt ist er gefunden, er war tot und jetzt lebt er wieder. Und eigentlich, was wir hier im wunderschönen Bild haben, wir haben eine dritte Person, nämlich den neugeborenen Bruder, den neugeborenen Sohn. Weil in dem Moment, wo er da steht, der Vater ihm den Mantel gibt, entsteht ja auch etwas. Er erfährt die ganze Größe der Barmherzigkeit des Vaters. Und diese Barmherzigkeit ist so groß, dass sie einen zutiefst verändert. Paulus beginnt den auffordernden Teil im Römerbrief mit den Worten, ich ermahne euch bei der Barmherzigkeit Gottes. Und wenn ich jetzt, wenn man überlegt, ich ermahne euch bei der Barmherzigkeit, das macht ja gar keinen Sinn. Ich kann ja nicht zu meinen Kindern hingehen und sagen, mach das nicht, aber denkt dran, ich bin barmherzig. Na? Also das, aber Paulus versteht, dass die Barmherzigkeit Gottes so groß ist, dass sie etwas Motivierendes in uns hat. Und wenn man diesen jungen Mann jetzt fragen würde, nachdem er dem Vater begegnet ist, er sitzt da bei dieser Feier, sag mal, glaubst du, dass du irgendwas tun kannst, um der Liebe deines Vaters und seine Barmherzigkeit auszuschöpfen? Und er sagt, es geht nicht, ich hab's probiert. Es geht nicht. Nichts. Kannst du irgendwas tun, um diese Liebe zu verdienen? Er sagt, nein, du kannst auch nichts tun. Sie ist einfach, du kannst sie nur annehmen. Und wenn man ihn dann fragen würde, was wärst du jetzt bereit für den Vater zu tun? Dann würde er sagen, alles. Und wenn wir ihn fragen müssen, weil du das Gefühl hast, dass du es musst, würde er sicherlich verneinen und sagen, nicht weil ich es muss, sondern weil ich es darf. Und das ist im Prinzip der Kern der Nachfolge. Wir tun die Dinge nicht, damit wir es werden, sondern weil wir es schon sind. Wir verhalten uns nicht wie Gottes Kinder, damit wir den Status Kind bekommen, sondern weil Gott uns sagt, wir sind seine Kinder, verhalten wir uns dementsprechend. Weil Gott gnädig ist, nutzen wir seine Gnade nicht aus. In Römer 8 sagt Paulus, dass Gottes Geist unseren Geist zuspricht, dass wir seine Kinder sind und durch seinen Geist rufen wir Abba Vater, wenn wir beten. Gott spricht uns das zu. Weil wir es sind, wollen wir uns so verhalten. Und das ist die Essenz von Nachfolge. Und es durchbricht die Leistungsgedanken der Werksgerechtigkeit. Nur wenn ich tue, bin ich es wert. Nur durch meine Leistung. Ja. Und manchmal behandeln wir Gott so und denken, ja, warum? Ich mache jetzt das und das und dann wird Gott das und das für mich tun. Ja, ich weiß noch, ein Freund von mir gesagt, ich habe meinen schönen Wagen verkauft. Warum lässt Gott jetzt diese Dinge in mein Leben zu? Du kannst mit Gott keinen Handel machen. So funktioniert das nicht. Ne? Oder wenn Leute haben, die in die Bibelschule kommen und sagen, jetzt habe ich doch das gemacht, jetzt muss ja Gott mich auch segnen. Wenn wir so denken, denken wir von einer Gesetzlichkeit her. Gott lädt uns ein, eine ganz andere Art von Beziehung. Das ist das Wunderschöne und das Erschreckende, dass Gott heute schon weiß, alles, was ich noch fertig falsch machen werde, bis ich sterbe. Und trotzdem sagt er, dass ich sein Kind bin. Und trotzdem ändert es nichts an meinem Status. Diese große Liebe. Was denkt Gott, wenn er an dich denkt? Dass du sein Kind bist. Dass er dich liebt. Dass er dir helfen möchte. dass du jederzeit zu ihm kommen darfst. Gott lädt uns ein. Und das Schlimme ist, der ältere Bruder, der war auch beim Vater. Jeden Tag. Jeden Tag ein aus und er kannte ihn nicht. Und er hatte alles und er wusste es nicht. Und das ist eine ganz tragische Situation. Wir denken immer, der jüngere Bruder ist der tragische. Der ältere Bruder, das ist eine viel tragische Person, weil seine Geschichte auch offen bleibt. Und wenn man die Geschichte, wenn man Leute damals fragen würde, wie geht die Geschichte jetzt weiter? Was macht der ältere Bruder? Die Antwort wäre, er würde den Vater töten. Weil die Schande, die er auf ihn gebracht hat, seinen Bruder nicht wieder zu verjagen. Wegen dieser unglaublichen Barmherzigkeit. Und wenn wir das im Hinterkopf haben und Jesus' Geschichte weiterdenken, verstehen wir, was passiert ist. Gott lädt uns ein zu einer ganz neuen Beziehung mit ihm, als Kinder. Und das ist ja das Tolle, wenn wir uns diesen Satz überlegen. Er hat genau überlegt, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem deiner Tagesdiener. Und dann kommt er zum Vater und bevor er diesen dritten Teil sagen kann, mach mich zu einem deiner Tageslöhner, legt er ihn den Mantel um, gibt ihm den Ring. Gottes Geist spricht unserem Geist zu, dass wir seine Kinder sind. Ich bete mit uns. Vater, wir danken dir für diese Geschichte, die du damals erzählt hast, die Lukas aufgeschrieben hat und die uns heute immer noch mit einer Wahrheit konfrontiert, die wir wahrscheinlich immer nur weiter stückweise verstehen, nämlich wie groß deine Barmherzigkeit ist und wie transformierend und verändernd deine Barmherzigkeit in uns wirken kann. Vater, und wir bekennen, dass wir manchmal auf beiden Seiten landen. Wir sind der jüngere und der ältere Bruder. Wir missachten dich und behandeln dich unbedacht und gierig wie der Jüngere. Und manchmal fallen wir in Gesetzlichkeiten hinein und denken, dass wir irgendwas beweisen könnten, dass wir besser sind als andere. Und wir legen beides vor dir nieder und wollen einfach der sein, der sich von dir geliebt weiß, weil du der große Gott bist. Du bist die größte Person dieser Geschichte. Du bist die entscheidende Person. Hilf uns, dich wieder ganz im Mittelpunkt zu sehen. All unseren Tun soll eine Reaktion auf deine Liebe sein. Danke, dass du uns auch immer wieder neu vergibst. Und so legen wir auch alles, was wir falsch getan haben, vor dir nieder und bekennen, dass wir gegen dich und unsere Mitmenschen gesündigt haben. Und obwohl wir es nicht wert sind, machst du uns wertvoll. Und dafür preisen und danken wir dir. Amen. Lasst uns zum Segen aufstehen. Himmlischer Vater, wir erbitten deinen Segen. Segne uns mit einem tiefen Wissen, dass wir deine Kinder sind. Segne uns mit diesem Wissen, welche alle Furcht in uns austreibt und uns die Freiheit zu dir führt. Die Freiheit, dir ganz dienen zu können. Die Freiheit, ganz in dir leben zu können. So segne uns und mach uns zu einem Segen für andere. Amen.